dieser Impuls, der jetzt, finde ich, auch das Narrativ momentan sehr stark bestimmt. Wir müssen wachsen, wir müssen kurzfristig wieder auf die Beine kommen hier mit unserer Wirtschaft. Da ist ja das Kurzfristige betont, ne? Und wenn ich mir ein Zukunftsbild mache, was die Welt im Jahr 2050, 2070 oder später beschreibt, dann ist das ja etwas Langfristiges, ne? Und die Frage ist ja, wie schaffe ich das praktisch, das Kurzfristige möglich zu machen und gleichzeitig das Langfristige zu denken?
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Antoinette Beckert und Martin Permantier. Antoinette begleitet seit über 22 Jahren IngenieurInnen und Führungskräfte, die spüren, dass eine lebenswerte Zukunft mehr braucht als nur Logik, nämlich Herz, Haltung und echten Dialog. Sie ist Ingenieurin, Leadership Coach und Change Managerin, geprägt von Ich-Entwicklung, Systemtheorie und positiver Psychologie. Sie fragt, wie verbinden wir technische Exzellenz mit menschlicher Tiefe? Und was braucht es, damit Wandel nicht nur gedacht, sondern auch gelebt wird? In diesem Gespräch reflektiert Antoinette über ihren Werdegang sowie die Bedeutung emotionaler Intelligenz und psychologischer Sicherheit in Veränderungsprozessen. Sie betont die Transformationskraft klarer Zukunftsbilder und ermutigt IngenieurInnen, aktiv eine regenerative Zukunft mitzugestalten. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Antoinette Becker zu begrüßen. Hallo, Antoinette.
Hallo Martin, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen und zu hören und auf unser Gespräch.
Antoinette, du begleitest seit 22 Jahren Ingenieurinnen und Führungskräfte, die spüren, dass eine lebenswerte Zukunft mehr braucht als nur Logik, nämlich Herz, Haltung und echten Dialog. Du bist also Ingenieurin, Leadership Coach, Change Managerin und geprägt von Ich-Entwicklung, Systemtheorie und positiver Psychologie. Das finde ich ja schon mal ganz spannend. Da haben wir ja viele Gemeinsamkeiten, weil viele denken, ja, ich wäre Psychologe, aber auch ich bin Diplom-Ingenieur. Ne? Lang ist's her. Was war dein Ingenieurstudium? Was hast du studiert?
Du, ich habe Kartografie studiert. Das ist ja ein Beruf, den es heute so gar nicht mehr gibt in der ursprünglichen Form. Ich habe tatsächlich auch gelernt, auch in meiner Ausbildung davor, mit Zeichenfeder Karten auf Folien zu bringen. Und als ich dann mein Studium angefangen habe, das war in den 80er und frühen 90er Jahren, kam dann Steve Jobs mit seinem Apple Macintosh um die Ecke und noch so ein paar andere IT- oder EDV-Systeme, wie man sie damals nannte. Und dann ging es darum, die Kartografie in den Computer reinzubringen und das mit dem Anspruch, lauter schöne Karten zu machen. Das ist heute, wenn ich mir Kartografie angucke, ein bisschen anders geworden, wobei die auch wieder schöner geworden sind. Aber ja, das war der Ursprung meines Ingenieurwegs.
Jetzt bist du ja Coach, Change Managerin und Ingenieurin. Wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, ey, Coach ist so mehr mein Ding und da sehe ich meine Kraft in diesem Bereich, sozusagen das Upgrade von der Ingenieurin für dich erstmal zu erkennen und zu machen, ne?
Ich hole mal ein kleines bisschen aus und schließe noch mal an dem Ende meines Studiums sozusagen. Ich bin damals in dem Verlagswesen gelandet und dort haben wir als so eine kleine Pioniergruppe, kann man sagen, die Kartografie in die IT gebracht, haben kartografische Produktionsprozesse entwickelt, haben erste Karten auf CD-ROM und ins Internet gebracht. Keiner wusste, was er da tut, ich auch nicht, aber wir waren ganz vorne dabei. Und bin dann in der IT nochmal gewesen, 4 Jahre als Führungskraft und fand mich dann danach in meinem ersten Beratungsjob wieder, damals angestellt. Das Thema war Projektmanagement einführen oder optimieren. Und ich stand in einem Luftfahrtbetrieb. Die haben Flugzeugwartung und Überholung gemacht und ich sollte mit den überwiegend Männern gucken, wie sie ihr Projektmanagement da optimieren und habe so gedacht, naja, also aus dieser Zeit davor eben Projekte machen, diese IT-Prozesse organisieren und so weiß ich schon eine ganze Menge. Das kriege ich dann auch in der Luftfahrt irgendwie hin, aber ich habe so gemerkt, irgendwie geht mir das nicht leicht genug. Habe das halt gemerkt, dass es irgendwie mühsam ist, die Leute ranzukriegen, dass sie wirklich mit mir arbeiten wollen und dass da auch gute Erkenntnisse entstehen. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich machen? Habe mich erinnert, dass ich selber einen Coach hatte, die mir sehr geholfen hat während meiner Führungszeit und habe gedacht, so wow, das sind gute Tools. Also Ingenieurin sucht ja nach Tools erstmal und habe gedacht, okay, mache ich mal eine Coaching-Ausbildung. Und ich erinnere mich an den ersten Block dieser Coaching-Ausbildung, wo die gesprochen haben von Ressourcen- und Lösungsorientierung. Und da habe ich so gemerkt, boah, krass, jetzt geht hier eine ganz andere Tür auf, weil das ja was ganz anderes ist als das, was ich vorher praktiziert habe mit meiner, wir haben ein Problem, wir müssen das Problem analysieren und so weiter und so fort. Und dann können wir erst zu einer Lösung gehen. Und hier war praktisch der Sprech, der kommt zu einer Lösung. Und ich will mal sagen, so den Erweckungsmoment, wo ich dann so gemerkt habe, boah, das, was wir da lernen, das funktioniert ja wirklich, hatte ich nach vielleicht so einem Dreiviertel bis einem Jahr, wo ich auch ein Team und eine Führungskraft begleitet hatte, wo die Führungskraft zu Anfang, die war wahnsinnig unter Beschuss vom Management, also von den eigenen Chefs und auch nicht besonders gut gelitten von den Mitarbeitenden. Und dem hatten sie ein Projekt, ein großes Projekt übertragen sozusagen zur Bewährung. Und da habe ich dann flankierend mit der Führungskraft und dem Team gearbeitet. Und der sagte mir nach Abschluss unserer gemeinsamen Arbeit, dass ihm das so geholfen hat, dass er sich so erleichtert fühlt, dass ihm das so geholfen hat, diesen Prozess da zu gehen und dass er sich jetzt praktisch wieder stark fühlt. Und in diesem Gespräch, wo er mir dieses Feedback gegeben hat, da habe ich so gedacht, so wow, ja, okay, jetzt kann ich sagen, ich bin Coach. Das ist voll schön. Und gleichzeitig ist es so, dass ich das natürlich immer wieder hinterfrage, ne? Dazu stehen und zu sagen, so jetzt bin ich Coach und jetzt ist alles gut, ist ja irgendwie auch vermessen, weil die Welt ändert sich ständig, die Anforderungen an die Menschen, mit denen wir arbeiten, ändern sich ständig. Das wird auch nicht einfacher, sondern ich finde auch irgendwie immer anspruchsvoller, was die so zu einem bringen. Und im Grunde genommen mit jeder Ausbildung schäle ich ja von mir selber auch eine kleine Zwiebelhaut wieder ab und entdecke wieder neue Facetten an mir. Und so frage ich mich eigentlich ständig, wie kann ich wirkungsvoll sein? Was brauchen die anderen von mir? Was kann ich denn anders nochmal machen, anders denken, anders tun, um sozusagen weiterhin das Prädikat, ich bin Coach, irgendwie mit Stolz tragen zu können, so will ich mal sagen.
Ja, das ist ja spannend, das ist ja oft in solchen Kontexten, du hast es so gesagt, der Problemfokus, also rationalistisch-funktionale Haltung, ne? Was ist das Problem, wie können wir es lösen, was ist die Methode, also das ist ja so die Denke hin zu diesen ressourcenorientierten Dingen, die ja dann eine andere Art von Eigenverantwortung, Stärken, orientierter Blick oder auch positive Psychologie beinhalten. Und ich bin ja immer noch erstaunt bei der positiven Psychologie, dass das Konzept erst aus den späten 90ern ist, von letzten Jahrtausend. Ja, man würde ja denken, da wäre schon mal vorher einer drauf gekommen, ne? Aber dieser Mangelblick begleitet uns natürlich und das hat natürlich gerade bei Ingenieuren was auch damit zu tun, dass ja so ein Perfektionsanspruch sinnvollerweise auf vielen Ebenen da ist, der dann eben auf natürlich Lösungen anzuwenden ist, aber eben auch auf Menschen dann übertragen wird, ne? Und da ist das Denken ja manchmal eine Behinderung.
Also ich sehe das so einerseits, dass das so was ganz Ehrenwertes ist, ne? Ich möchte gerne irgendwie, ich habe hier was vor der Nase, ich möchte das gerne lösen. Und auf der anderen Seite, so wie du das vorhin auch schon mal im Vorgespräch gesagt hattest, man blendet so ein Teil, ich will mal sagen, auch des Menschlichen aus, was ja immer da ist und wo man sich ja, gerade wenn es um Veränderungs-, Transformationsprozesse geht, mit denen wir uns ja auch beschäftigen, wo man sich immer fragt, na ja, wenn man das ausblendet, wo landet das denn dann? Es ist ja da. Und wenn ich bei mir selber so tue, als wäre es nicht da und auch bei den anderen so tue, als wäre es nicht da und immer mit so Sätzen komme, naja, wir müssen das mal so ganz rational betrachten auch, dann ist ja die Frage, wo sich das woanders den Weg bahnt. Und auch wenn ich sage, wenn ich eben so sage, die Anforderung als Coach oder an uns Coaches ändert sich ja ständig. Ich finde das Thema Gesundheit, im Sinne auch der, also nicht ja der mentalen Gesundheit, aber eben auch der körperlichen Gesundheit, das schwappt ja immer mehr in diese Coaching- und Beratungsprozesse rein. Und ich bin mittlerweile sehr überzeugt davon, wie viele andere, glaube ich auch, dass sich alles das, was wir wegdrücken, irgendwie im Körper manifestiert und uns eben an anderer Stelle irgendwie ziemliches Ungemach bereiten können. Also Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, schlaflose Nächte oder ähnliches, ne?
Ja. Also ich weiß noch, wie viele bei den Architekten damals Hörstürze hatten, Alkoholprobleme hatten, weil es ja so ein Dauerstressberuf war mit diesen ganzen genau. Projekten, Termine, Geld und all das, was da dran hing. Das ist ja auch interessant, also du sagst ja was ganz Wichtiges, dieses, wo geht die Energie hin? Ja, weil aus rationalistisch-funktionaler Haltung erscheint ja Entspannung immer als Verschwendung. Ja. Der Blick nach innen wird halt noch vermieden, weil das Innen eben nicht so kontrollierbar erscheint. Und dann versucht man, die emotionale Energie abzuspalten. Aber wenn man sich dann die Atmosphären so anguckt in solchen Organisationen, dann sind die ja teilweise schon hochgradig emotional aufgeladen. Es drückt sich dann halt in Rechthabereien oder so aus, ne? Oder Fehlersuchen oder Verwünschungen von anderen oder Bewertungen von anderen, die es halt nicht können und so, ne? Ja, und rein wissenschaftlich können wir ja gar nicht rational sein. Also rein rational, ne?
Ja, für mich ist immer die Frage, wie finde ich den Zugang zu dem anderen, ne? Du sprichst ja, das habe ich ja bei dir in der Ausbildung auch nochmal schön nicht nur hören, sondern auch erleben dürfen von dritten Intelligenzsystem, der Resonanzintelligenz vor dem zweiten Intelligenzsystem, dem Herzen. Und die Frage ist ja, wie schaffe ich das, die Menschen überhaupt da reinzubringen? Und ich mache das ehrlich gesagt erstmal vielleicht sogar ganz rationalistisch funktional, indem ich die Menschen, die da bei mir im Coaching beispielsweise sind, denen gebe ich dieses Gefühlsrad an die Hand und übe mit denen das, was sie da spüren oder eben auch denken über das, was sie da so bemerken, das zu versprachlichen, dafür eine Sprache zu finden. Und wenn diese Tür aufgeschlossen ist, dann kann man ja weitergehen und eben auch über körperorientierte Methoden oder in die Natur gehen. Teilweise gehe ich mit denen vor Kunstwerke und lasse sie dann eben Kunst interpretieren und gucken, was passiert da mit ihnen, welche Resonanz kommt dann da, ne? Aber der erste Schritt ist oftmals eben ein Denkmodell geben und so ein Gefühlsrad, wo eben unterschiedliche Gefühle in verschiedenen Abstufungen drin sind, ist eben unter Umständen ein guter Schlüssel, um da überhaupt mal hinzukommen.
Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil ich auch manchmal damit konfrontiert werde. Ich hatte es bei einem ganz großen deutschen Unternehmen, ja, wo ich dann mehrere hundert Ingenieurinnen auch dann in verschiedenen Programmen hatte. Die wollten aber erstmal mich testen, weil es gibt ja so diese Esoterikgrenze, so nach dem Motto, wenn du dann zu Fühli-Fühli bist, dann sagen die, nee, den wollen wir nicht. Weil das ist uns irgendwie ja so dahergesagt. Das heißt, du brauchst ja so ein bisschen intellektuelle Lufthoheit. Ja, in dem Sinne, dass der rationale Verstand auch wissen will, was machst denn du da?
Ja, genau.
Mit uns hier. Also welche Art von Zumutung bist du hier? Macht das für mich Sinn? Ist das richtig? Ist das falsch? Da helfen ja Modelle auch sehr.
Ja, total.
Also in der Zuwägung. Da musste ich erstmal einen Testrun machen mit verschiedenen Leuten aus dem Einkauf, Forschung, Entwicklung und so. Und nachdem die gesagt haben, ja, ist okay, kann man was mit anfangen, durfte ich dann das große Programm machen. Aber es wusste erstmal, und das fand ich interessant, weil die mir auch gesagt haben, das sind Ingenieure, die sind picky, wenn es über solche Entwicklungsthemen geht, weil es sind schon viele Leute abgeblitzt. Was ist da so deine Erfahrung? Gibt es da so typische Widerstände?
Du, ich erinnere mich gerade dran an so Situationen, wo ich dann eben auch eingeladen wurde und mal mein Vorgehensmodell vorstellen sollte zum Thema Change Management zum Beispiel. Also wie gehen Sie jetzt in diesem Prozess vor, ne? Und ich bin ja eine, die sich aus allen Töpfen irgendwie bedient und nicht dieses eine vorgefertigte Modell habe, was ich für alles anwende. Also es gibt ein Modell, was ich für alle anwende, so muss man sagen, aber das ist in so einem Pitch ist es schwer erklärbar. Aber ich gehe dann oftmals dahin und habe eben keine vorgefertigte Folie dabei, sondern versuche das zu erklären, ne? Und da habe ich gemerkt, ich blitze ab. Worum geht es, ein Bild zu entwickeln, wo diese Prozessorientierung irgendwie rauskommt und was trotz allem greifbar ist, sodass sie das Gefühl haben, ich habe etwas in der Hand. Also ich muss eigentlich so ein Spagat machen zwischen Konkretisierung und die Offenheit transportieren. Ich gehe ja eher so systemisch agil vor, als dass ich jetzt irgendwie ein Wassermodell abfackel da. Halte ich nicht für praktikabel. Und das zu transportieren muss halt möglich sein. Und da bin ich eben irgendwann mal drauf gekommen, okay, sowohl für die Coaching-Prozesse als auch wenn ich in so Beratungsprozesse gehe, ich muss ein Bild liefern, mit dem ich irgendwie die Kernaspekte des Beratungsprozesses auf den Punkt bringe, wenngleich alles irgendwie immer ganz schön offen ist.
Und was ist das, dieses Bild? Also hast du da mal ein Beispiel, was so ein Bild sein könnte?
Also ich greife zum Beispiel, wenn ich erkläre, was passiert in einem Change-Prozess, greife ich dieses Bild immer mal wieder auf. Du wirfst einen Stein ins Wasser und dann kommen Wellen. Aber du weißt nicht, wie hoch die Wellen werden und wo sie denn anlanden und wie viele das genau sind, ne? Und das ist sozusagen die Dynamik, die ich in einem Change-Prozess zu erwarten habe. Das ist also sozusagen das metaphorische Bild. Und ein anderes Bild ist eben, dass ich beispielsweise, ich arbeite viel mit dem Modell von Glasl, mit den 7 Basisprozessen, dass ich versuche, diese 7 Basisprozesse, die ja 7 Perspektiven auf den Change-Prozess beleuchten, die man, egal ob man jetzt eine Fusion macht oder eine Kulturveränderung oder eine Prozessmodernisierung, die man da anwenden kann, versuche die über Fragen beziehungsweise Aussagen zu vermitteln. Du musst wissen, was ist dein Ziel und du brauchst die Diagnose, das gehört zusammen. Du wirst in die Umsetzung gehen und musst informieren und musst lernen und die psychosozialen Prozesse dir angucken. Parallel, dann sind dann so 3, 4 Bubbles untereinander und dann gibt es noch einen weiteren, der eben heißt, dass man Change-Prozesse managen muss. Und das habe ich eben rein grafisch aufbereitet. Ne? Das ist ja so, wie du das auch machst. Das finde ich ja immer sehr schön an deinem Haltungsmodell mit der Anschlussfähigkeit. Also das große, komplexe Ding irgendwie abzuschichten in eine einfache Grafik, so will ich das mal sagen.
Ja, ich glaube, was ja auch mir mal hilft, ist diese Unterscheidung. Was ist eine technische Herausforderung? Ja, wir brauchen eine neue Software, wir führen die ein und klack, ne, legen den Hebel um. Ab Montag benutzen wir, was weiß ich, Microsoft 365. Ne, sagen wir, wir haben uns transformiert. Und was sind adaptive Herausforderungen, wo du weißt, die sind kultureller Art. Die haben mit Verhalten, Überzeugung, anderer Kommunikation zu tun. Und natürlich versucht unsere rationalistisch-funktionale Haltung immer alles als ein technisches Problem zu sehen. Gib mir eine Entscheidungsgrundlage, A, B oder C, mach einen Haken dran, was bringt mir was, ne, und fertig ist. Weil so sind wir oft auch geschult, Entscheidungen zu treffen, ne, zwischen technischen Aspekten oder sagen wir mal komplizierten Dingen. Aber bei komplexen Dingen, so ähnlich wie du das mit den Wellen beschreibst im Wasser, ne, da weißt du das ja immer nicht. Und wenn du dann 3 Steine reinwirfst, schon mal gar nicht, weil du dann die Interaktion hast und so, dann kannst du ja eher nur mit Prinzipien, ja, mit Werten, Ausrichtung und mit erhöhter Kommunikation drauf antworten, weil du nicht genau weißt, wo dieser Prozess hingeht. Und das ist natürlich dieser Unterschied zwischen komplizierten Dingen, technisch lösbar, komplexen Dingen, adaptiv lösbar, was ja so dem Ingenieursgehirn in uns so ein bisschen widerstrebt, ja. Weil da war ja immer alles am Ende, muss es stimmen, muss es eine Lösung geben. Ja. Und ja, kulturelle Veränderungen gibt es nicht eine Lösung, sondern Möglichkeitsräume, wo du dann schauen darfst, was entsteht. Ne.
Das mit den Möglichkeitsräumen, das finde ich immer wieder die große Herausforderung, sowohl bei Einzelnen, auch bei Gruppen, die da hinzubringen, das anzunehmen, dass es eben so, wie du sagst, dass es nicht diese eine Lösung gibt, sondern dass wir hier wirklich durch einen Prozess gehen und dann dafür sorgen sollten, damit wir die Sicherheit gewinnen, dass wir zumindest ungefähr in die richtige Richtung laufen. Da brauchen wir Feedbackschleifen, ne? Da brauchen wir schneller Punkte, wo wir uns darüber verständigen können, was läuft denn hier gut, was läuft denn nicht gut, sind wir noch auf dem richtigen Weg, was brauchen wir denn für die nächsten Schritte, ne? Also das wäre das klassische retrospektive Thema. Worüber wir ja nicht nur sozusagen eine Information über den Weg bekommen, sondern es kommt ja auch was anderes, wo wir dann bei der positiven Psychologie landen, dass wir, wenn wir richtig gut auch das hinterfragen, dass wir erkennen, was wir für Erfolgserlebnisse auf dem Weg schon hatten. Und darüber kommen positive Emotionen ins Spiel, mit denen wir wieder Energie gewinnen, auch für die nächsten Schritte. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ne? Also, dass dieses Gehen in Schleifen ist für mich ein ganz wichtiger Weg, um eben mit diesen großen Möglichkeitsräumen, die sich da auftun und der damit zusammenhängenden Ungewissheit überhaupt umgehen zu können. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Ja, man hat es ja schon vor Jahren mal als VUCA-Welt beschrieben. Ne? Da dachte man, die alle noch, VUCA-Welt, was soll denn das sein? Volatil, alles ändert sich ganz schnell, unbekannt, wie es weitergeht, komplex und
Mehrdeutigkeit,
beidhändig. Ne? Und heute denkt man so, ja, natürlich, weil jetzt sind die Umstände ja so, dass du sagst, frag mich nicht, was in 3 Monaten, jetzt haben wir dann 30% Steuern oder Zölle oder nicht, keine Ahnung, was heißt das für mein Business, ja, was weiß ich, ne? Und das ist ja mal interessant, dass das dann doch so heftig gekommen ist. Was sind denn so deine Zuwägungen, wenn du sagst, oh ja, erstmal wird das ja, oder ist das noch nicht so geübt, so zu denken, und gleichzeitig, heutzutage sagen ja ganz viele, doch, das können wir jetzt, wir machen keine 5-Jahrespläne mehr.
Was meinst du mit Zuwege?
Zuwägung, also wenn jetzt sagst, Leute sagen, es fällt denen schwer, mit Ungewissheit umzugehen und nicht auf eine Lösung hinzuarbeiten, so nach dem Motto, heute Nachmittag haben wir ein paar Ergebnisse, die werden abgearbeitet und fertig, sondern dieses prozesshafte Herangehen an solche Veränderungen und Transformationen. Ja, also wenn du ein Veränderungsvorhaben hast, welche Herausforderungen kommen denn dann in diesem Umschalten von diesem technischen Denken zu einem adaptiven Denken?
Also ich finde, ein Punkt an der Stelle, immer wo es sich lohnt, Zeit zu investieren, nämlich an so einem positiv konnotierten Zukunftsbild, was die einzelnen Personen im besten Fall miteinander erarbeiten. Es ist vielleicht irgendwo so ein bisschen vorgedacht, aber wo alle miteinander mitarbeiten. Ein emotional aufgeladenes Bild, wo man sagen kann, ah ja, das lohnt sich, danach zu streben überhaupt. Mhm, ne? Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also wenn ich das jetzt mal so ganz praktisch übertrage, unabhängig vom Ingenieurwesen auf unsere Gesellschaft, könnte man sich ein positives Zukunftsbild vorstellen. Wir sind hier in Berlin, wie sieht Berlin im Jahr 2050 oder später aus? Ne? Ist das noch genauso wie jetzt oder ist es grün? Wie fahren wir hier durch die Gegend? Ist es eine lebenswerte Stadt? Ne? Und das so richtig, richtig, richtig fett aufladen, das finde ich gut, um einen guten Startpunkt zu setzen, damit man überhaupt irgendwie eine Veränderungsenergie reinbekommt. Und gleichzeitig geht es ja oft darum, auch sich damit auseinanderzusetzen, was hat eigentlich der Einzelne oder die Einzelne für einen Anteil daran und wie sieht denn der oder diejenige eine Dringlichkeit, das überhaupt zu machen? Das ist sehr, sehr stark auch, wo man an den unterschiedlichen Zielgruppen sich auch das nochmal angucken muss. Ein Ingenieur in der Entwicklung sieht eine andere Dringlichkeit als jemand, der im Einkauf in der Logistik unterwegs ist oder jemand, der im Blaumann am Band steht und irgendwelche Autoteile montiert. Also da muss ich zielgruppenspezifisch mich eben mit denen auseinandersetzen. um zu gucken, was ist denn das eigentlich, was das ist, was eine Antriebskraft werden könnte, um in diesen Change-Prozess zu gehen. Aber das finde ich sozusagen dieses positive Zukunftsbild und was hat der Einzelne, die Einzelne für eine Dringlichkeit, einen Bedarf, einen eigenen Anteil da drin. Das finde ich so wesentliche Bausteine da dran, um da an der Stelle weiterzukommen oder zumindest das Tor mal aufzuschließen, ne?
Mhm. Ja, das finde ich interessant. Die Zukunftsbilder in der Ingenieurswelt, die sind natürlich auch mal technikgetrieben. Ich weiß auch bei BMW, die hatten dieses ACES, ich weiß gar nicht mal, EA war autonom, C fällt mir gerade nicht ein, Electric und Shared. Und dann weiß ich noch, hatten sie so Visionen, wir werden nur 20% der Autos brauchen, wenn wir unsere Autos teilen. Ja, und dann hatten sie so lauter Städte ohne Autos oder nur ein Fünftel der Autos. Ne, dann merkst du so, oh, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, dass ich das Programm von denen gehört habe. Naja, vielleicht 10 Jahre, ne? Maybe not. Oder bei Bosch habe ich auch gesehen, dann alles so Green Tech, alle Häuser sind bewaldet, kenne ich auch noch aus der Architektur, überall Solarzellen, kleine Elektroautos fahren rum. Ja. Aber es wird ja niemals, das Beziehungsthema kommt ja gar nicht drin vor, sondern es ist einfach nur so eine konsumistische Freiheit. Also so, ich gucke mit meiner Brille, habe ich jetzt gesehen bei Meta, du guckst mit deiner Brille in den Kühlschrank rein, die Brille scannt, was drin ist und macht dir einen Rezeptvorschlag. Und dann sagst du, das ist die Zukunft. Und dann merkst du so, ja, das ist natürlich immer nur so diese schneller, höher, weiter, schöner, nachhaltiger gedacht. Aber das Fühlen kommt trotzdem nicht drin vor, ne? Wie wir Beziehung gestalten, Gesellschaft gestalten, ja.
Wenn wir Glück haben, ist das Thema Nachhaltigkeit drin. Ne? Ich kann gerade noch ein Beispiel sagen, wo ich finde, wo, glaube ich, ganz gut deutlich wird, wie man auch eben dieses Denken und Fühlen nochmal lenken kann. Ich war selbst Teilnehmerin in einem Workshop, da sollte über Medizintechnik, war es, glaube ich, im Jahr 2050 nachgedacht werden. Kreis von Ingenieurinnen und Ingenieuren, Gesundheitswissenschaftlerinnen, Ärztinnen und ich waren da irgendwie dabei, 5 Leute, eine Moderation und wir haben ein Raster vorgegeben bekommen, um eben über diese Herausforderung, wie sieht Medizintechnik im Jahr 2050 eigentlich aus, worauf müssen wir achten, um darüber nachzudenken und ich gucke mir dieses Raster an und denke so, also da stand sozial drin, das fand ich schon mal interessant, ne? Und technisch und wirtschaftlich, aber der ganze ökologische Sektor, der hat gefehlt, ne? Also es ist ein Denkraster vorgegeben worden, wo ein Aspekt, der zum Beispiel in den SDGs, was ja ein gutes Werk ist, um uns ein globales Bild zu vermitteln, worum es auch geht, integriert ist, was schlichtweg ausgeblendet wird. Wenn ich sowas ausblende, in der Vorgabe für eine gemeinsame Arbeit wird es sich auch wahrscheinlich keinen Weg bahnen oder nur durch großen Zufall, wenn halt jemand dann sagt, so hallo, ich habe da gesehen, hier fehlt ja was. Ne? Und genauso denke ich, ist es mit den Gefühlen auch. Ne? Also wir müssen diese Räume schaffen, wo über Gefühle gesprochen wird, wo man sich sicher fühlt. Da ist man bei der psychologischen Sicherheit, dass man auch mal sagen kann, mir ist hier gerade wahnsinnig mulmig. Wenn wir hier so weitermachen, dann geht das und das schief. Oder ich habe Angst, dass wir hier den Kunden verprellen oder ähnliches. Also diese Räume dazu haben, setzt voraus, dass irgendjemand daran denkt, dass wir es brauchen, ne? So. Mhm. Das finde ich, ist so eine Kernaufgabe, auch wenn ich an unseren Job so im Begleiten von Veränderungsprozessen denke, dass wir eben gucken, dass wir da kluge Rahmenbedingungen vorgeben, beziehungsweise mit den Unternehmen und den Kundinnen und Kunden erarbeiten, sodass das Denken in eine und das Denken und Fühlen in eine Richtung gelenkt wird, dass etwas Neues passieren kann.
Ja, das ist noch ein ganz heißer Punkt. Ne? Wir alle wissen, bei VW, der berühmte Dieselskandal, 3.000 bis 5.000 Leute wussten davon, keiner hat was gesagt. Auch die mit dem mulmigen Gefühl haben nichts gesagt, weil es in der Kommunikation nicht vorgesehen ist, ne? Mulmige Gefühle auszudrücken. Ne? Also wie erlebst du denn jetzt so im Ingenieurwesen, wenn mit solchen Spannungen umgegangen wird oder wie damit umgegangen wird? Gerade wenn man sich jetzt auf den Weg macht, ja, wo ja dann auch so verschiedene Logiken aufeinandertreffen. Die einen, die sagen, was macht die denn jetzt? Jetzt wird's esoterisch. Ne? Und gleichzeitig merkt man ja auch, boah, das ist ja aber eine riesen Kraft- und Potenzialraum, wenn wir auch dieses zweite Intelligenzsystem, das Fühlen, nutzen?
Also ohne pauschalisieren zu wollen, glaube ich, dass, also das ist bei mir so gewesen und ich glaube, dass es auch bei vielen anderen so ist, dass wenn wir über Spannungen reden, dass wir viele finden, die eher sagen, Spannung hat was mit Strom zu tun, also mit elektrischen Prozessen irgendwie. Und was ich meine, wenn ich über Spannungen in einem Veränderungsprozess denke, ist ja die Spannung, wir haben es vorhin schon angesprochen, die in einer Person entsteht, ne? Also das ist eine gedankliche Spannung, das ist eine Körperspannung, die entsteht, das ist eine Spannung, die entsteht, wenn ich die Zähne zusammenzubeißen, anstatt den Mund aufzumachen. Und wenn ich mehrere Menschen in einem Raum habe, dann entstehen unterschiedliche Spannungen. Der eine ist begeistert, dass jemand sagt, wir machen jetzt hier folgenden Change-Prozess und denkt sich, gut, dass hier endlich mal frischer Wind reinkommt. Und die andere hat Angst, dass sie ihre Expertise nicht mehr gewürdigt sieht und dass sie daran scheitert, ein neues System anzuwenden und Angst und Befürchtungen machen sich breit und auch das bringt Spannung. Und ich versuche das wahrzunehmen und ich finde so ein erster Schritt auch für mich als jemand, die prozessbegleitend eben unterwegs ist, ein erster Schritt, um einen Weg zu öffnen, zu ebnen, ist ja selbst über das zu sprechen, was ich wahrnehme, wie es mir gerade geht. Ne? Also, dass die Menschen hören können, aha, man kann hier über Gefühle sprechen. Das ist also irgendwie, scheint gesellschaftlich akzeptiert zu sein, zumindest bei ihr jetzt hier, beispielsweise in einem Workshop. Und da sind wir bei dem, was wir vorhin schon sagten. Also man muss den Leuten auch beibringen, wie sie selber über Gefühle sprechen können. Und dann kommt man fast automatisch, finde ich, oft auf die Situation, dass es auch darum geht, einander nochmal ganz anders zuzuhören, wo so Zuhörformate dann eine Rolle spielen. Ich mache das zunehmend in meinen Veranstaltungen und auch in meinen Coachings so, dass ich zum Beispiel so Denkpaare einlade, wo Menschen Zeit haben, 5 Minuten, 7 Minuten ungestört über etwas laut nachzudenken und die andere Person ist einfach nur da, den Raum zu halten. In der Form, dass sie sagt, so jetzt kannst du mal darüber sprechen, was dich gerade bewegt, welche Gedanken, welche Gefühle du dazu hast. Und dann ist das eine ganz neue Erfahrung meistens für diejenigen, die eben sprechen, dass sie in einen Gedanken und in einen Gefühlsstrom reinkommen, den sie vorher so gar nicht dachten. Es ist für die meisten eine total ungewöhnliche Situation zu merken, jemand hört mir mal wirklich zu und unterbricht nicht, um sofort zu reagieren. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Oder ich weiß genau die Lösung, sondern da ist jemand nur für mich da und hört mir zu. Und die Person, die zuhört, die kriegt natürlich meistens auch irgendwie ganz neue Einsichten, weil es ein tiefergehendes Reden ist, weil man eben so in den Fluss kommt. Und auf einmal sind neue Dinge im Raum, die man ja auch als wertvolle Ressourcen wieder betrachten kann, mit denen man einen Veränderungsprozess gestalten kann. Also ich finde immer Spannungen in dem Sinne, also ich erlebe das oft, dass man so diesen Gedanken hat, also wenn ich auch so in die klassische Change-Kurve denke, wo es eben anfängt mit großen Wallungen, Schock und Widerstand und so weiter, gibt es ja viele, die das Gefühl haben, nee, also bei uns geht das alles nur steil bergauf, wir brauchen das nicht, wir fangen gleich an mit der Optimierung und das passiert ja in der Realität nicht. Und wenn ich aber weiß, was die Leute beschäftigt, kann ich das ja auch in diesen Phasen, in denen es eben mal ordentlich zu Wallungen kommt, das kann ich ja nutzen, weil jemand vielleicht Befürchtungen äußert, die tatsächlich berechtigt sind und einen Einfluss auf eine Prozessgestaltung haben können. Also ich bin immer der Fan davon, es besprechbar zu machen, also so wie du sagst, auch Räume der Besprechbarkeit zu bieten, mit dem Gedanken, okay, das ist eine wertvolle Information, die ich da haben kann. Wenn ich sie ernst nehme, kann ich damit ganz wunderbar zieldienlich was machen, ne?
Ich habe ja auch eine Weile als Architekt gearbeitet oder so, mal während des Studiums. Und da war ich bei Bausitzungen dann dabei und Männerrunden damals. Ne? Und da sagte der Architekt immer, meine Herren, bitte keine Schuldverschiebung.
Eine Schuldverschiebung ist auch gut.
Ja, weil es natürlich immer jeder Handwerker sagt, ja, ich habe das nicht gemacht, weil der nicht. Und der hat mir dies nicht und der das nicht und der jenes nicht. Und alle schieben ja diese Schuld rum, ja, weil es ja auch um Kohle geht, ne? Und keiner will die Verantwortung übernehmen. Und er sagt, das macht mich wahnsinnig. Wir müssen sagen, wenn einer Bockmist gemacht hat, macht er Bockmist und so weiter. Ne? Und das ist ja, das ganze System ist ja ein bisschen verrückt, weil es geht ja dann nur um Nachträge reinzureichen und so weiter, ne? Aber das fand ich schon mal interessant, dass er also versucht hat, den Raum der Besprechbarkeit so zu erweitern. Was sind denn da so Dinge, die du sagst? Er sagt, okay, du machst so dieses Zuhören, dass Leute auch emotional sich äußern, lernen. Aber das passiert ja nicht in einer großen Runde. Da ist ja wahrscheinlich dann so wie immer erstmal, ne?
Also häufig, wenn man jetzt an so Workshop-Formate denkt, sind das ja dann eher die kleinen Gruppen, ne? Also Zweiergruppen, so wie ich es gerade schon beschrieben habe, Vierergruppen, wo also intime Austauschrunden sind, wo man vielleicht auch mal nach draußen geht, also sowas. Manchmal sind es ja auch Formate, wo man eher kreativ gestalten kann oder eben zum Beispiel Kunst mit einbeziehen kann, wo dann etwas passiert, was man vorher gar nicht für möglich gehalten hat, ne? Aber so diese, in diesen kleineren Runden ist üblicherweise, finde ich, das einfacher, an Themen ranzukommen, die den Leuten in großen Runden schwerfallen auszusprechen. Und dann haben wir natürlich so die ganz klassischen Sachen, muss man ja mittlerweile sagen, irgendwie, dass man Umfragen macht auch, also an sich an diesen Umfragen langhangelt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich erinnere mich an einen Prozess, da ging es darum, für ein mittelständisches Unternehmen herauszufinden, wie die ihre Arbeitgeberattraktivität erhöhen können. Und das ist also ein IT-Unternehmen, die haben gesagt, wir kriegen nicht so viele Leute, wie wir brauchen. Und die Hypothese war, es liegt unter Umständen daran, dass wir zu wenige Benefits bieten und dass sie deswegen an andere Stellen abwandern. Und wir haben einen Fragebogen entwickelt, der eben darauf abzielt, herauszufinden, welche Benefits kennen die im Unternehmen vorhandenen Mitarbeitenden überhaupt und sind die passgenau? Bräuchten die darüber hinaus noch etwas oder sind die gar nicht relevant? Und ich habe mit ausgewählten Personen habe ich eben Interviews geführt, jeweils eine halbe Stunde und habe das so abgefragt, anhand von 5, 6, 7 Fragen waren das, glaube ich. Und das Ergebnis war wirklich erstaunlich. Zum Anfang hatte ich von dem Unternehmen eine Liste bekommen, was sie als Benefits haben. Und ich hatte, während ich diese Interviews gemacht habe oder in der Zusammenfassung dann auch, habe ich eine Liste gemacht, welche Leistungen die Mitarbeitenden überhaupt als Benefits ansehen. Und die Leistungen, die die Mitarbeitenden überhaupt als Benefits ansehen, war viel länger als das, was das Unternehmen selber mir vorgegeben hatte. Also das heißt, sie wussten gar nicht mehr ganz genau, was sie eigentlich alles anbieten. Das war die eine Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis war, dass die Sachen, die angeboten wurden, überhaupt gar nicht flächendeckend bekannt waren oder genutzt waren, sondern eben nur an einigen Stellen. So, und das heißt also, die ganze Frage, die hat sich verändert. Es ging nicht mehr darum, müssen wir noch mehr anbieten, sondern müssen wir eigentlich eher dafür sorgen, dass das, was wir schon haben, konsequenter in die Mannschaft gebracht wird und auch genutzt wird und darüber auch nach außen gesprochen wird, das auch in den Rekrutierungsprozessen mit eingebaut wird. Also die ganze Ursprungshypothese hat sich als falsch herausgestellt. Und das finde ich so ein interessantes Phänomen. Also das war ja im Kern war es ein Diagnoseprozess, den ich da durchlaufen bin. Ich bin aber sehr tief mit den Leuten ins Gespräch gegangen. Ich habe einen vertrauensvollen Rahmen aufgebaut. Die haben mir dazu was erzählt. Da haben wir also gekoppelt sozusagen gehabt, das Diagnostizieren und das tiefe Zuhören auf meiner Seite, um daraus Informationen zu bekommen, die ich dann zieldienlich in einem Veränderungsprozess nutzen kann.
Und gibt es vielleicht auch noch ein Beispiel, wo der Umgang mit Spannung sich verändert hat? Also weil du sagst so, diese Art des Miteinanders reden oder Raum der Besprechbarkeit verändert sich.
Ich erinnere mich, dass ich vor einer Weile einen Workshop gemacht habe mit jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren. Da ging es um die Frage, wie man führen kann, ohne im Chefsessel zu sitzen. Also das Thema laterale Führung. Und das war ein ganz kurzer Workshop, 2 Stunden. Und ich habe eine kurze Einführung in die laterale Führung an sich und gekoppelt auch mit dem Haltungsmodell gegeben und habe die dann in eine gemeinsame Übung in Kleingruppen geführt und habe die gebeten, sich darüber auszutauschen, was der Unterschied ist, wenn eine Projektleitung einen Workshop vorbereitet und durchführt, wenn sie aus der eher rationalistisch-funktionalen Haltung das tut oder wenn sie das aus der individualistischen Haltung macht. Und wenn es darum geht, so um wie verändert sich eine Atmosphäre, fand ich in diesen Kleingruppen mit einer nackigen Frage, die irgendwie bei den Leuten eine Resonanz auslöst, weil es für sie relevant ist. Die waren alle in Projektleitungsfunktionen oder selbst noch Studierende, die eben irgendwie im Studium Projekte miteinander machen. Da hat man ja immer diese laterale Führungssituation, also eine hohe Relevanz für die. Und das zu hören, wie sich im Raum die Atmosphäre verändert, wenn die ins Gespräch miteinander kommen, das prickelt ja eigentlich wie Champagner ganz oft, finde ich immer, ne? Wenn man so Kleingruppenarbeit hört. Und dann zu merken, die kommen aus dieser Arbeit raus und haben sozusagen gesprüht vor Begeisterung, was sie da rausgefunden haben, bis dahin, dass mich einer im Nachgang angesprochen hat und sagte, du Antoinette, ich habe jetzt verstanden, ich will ja irgendwie immer Recht haben, das ist ja nicht nur so in meinem Job, sondern das ist ja auch bei meiner Freundin so. Wie komme ich denn da raus? Wie schaffe ich das denn? Und das fand ich so großartig, dass ich innerhalb, also diese Übung, die war 20 Minuten oder so, die wir da gemacht haben und dann nochmal eine Nachbesprechung gucken, das haben die alle rausgefunden. Und da ist echt was in Gang gekommen. Ne? Und das finde ich einfach sensationell, wenn sowas gelingen kann. Da habe ich immer große Freude dran.
Ja, sagt ja Jens Korsen so treffend, willst du Recht haben oder eine gute Beziehung?
Genau. Weißt du, das fand ich irgendwie echt so, der war ganz aufgeregt, was er rausgefunden hat. Das war so schön.
Ja, das sehe ich ja auch oft. Wir sind ja gar nicht diese rationalistischen Menschen, ja, so, auch wenn wir das manchmal glauben. Ne? Und gerade der Türöffner ist oft im Privaten. Ja, weil du merkst so, genau. Oh ja, mir fehlt da was. Ich kann mich da nicht entwickeln und die Liebe fühlt sich auch ein bisschen trocken an. Und dann denkst du so, okay, da ich hoffe, da gibt's noch eine andere Tür. Und da sind wir auch berührbar, also entweder über die Partnerschaft oder über die Kinder.
Ja, und wenn ich wieder zum Ingenieurwesen zurückkomme, ich sehe ja auch das Ingenieurwesen als so einen ganz wichtigen Hebel für den Transformationsprozess, was unsere Welt angeht.
Definitiv.
Ja, wenn wir gucken, was für wunderbare Innovationen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten entstanden ist, also da ist ja viel Kraft drin. Was ich immer gut finde, um auch sozusagen da so eine persönliche Note reinzukriegen und eine Betroffenheit einerseits und die Fantasie dazu, ich kann selber auch einen Beitrag leisten, ist, die dazu zu bringen, zu gucken, was haben sie denn selber für Verbindungen zur Erde, zum Wetter, also was hier auf unserer Erde los ist, ne? Und also es sind so emotionale Referenzerlebnisse, die wir dann brauchen, um eben diese Aufbruchsenergie auch zu haben. Und wenn ich zum Beispiel bei mir selber gucke, was das bei mir selber war, wo ich dann angefangen habe zu überlegen, was mache ich denn eigentlich? Das war, als ich in Griechenland auf meiner Lieblingsinsel stand und ich hatte eine Empfehlung bekommen für eine Wanderung in einer Schlucht, die eben nicht so in jedem Wanderführer drin steht. Und ich bin dort reingegangen und mich hat wirklich der Ekel und der Graus erfasst und die Erschütterung. Und ich wusste gar nicht, wie mir ist, weil diese ganze Schlucht voll mit Plastik war. Und das war so fürchterlich und ekelhaft. Und da stand ich da eben sozusagen als kleines Wesen in dieser eigentlich wunderschönen Natur, die aber total versaut war und habe so gedacht, oh nee, das, also irgendwas musst du doch auch noch mehr tun, um da einen Beitrag zu leisten. Ne? Und das ist so für mich ein Schlüsselmoment gewesen, um zu gucken, was kann ich machen, um vielleicht so ein bisschen von dem wieder gut zu machen, was meine Generation, die davor auch irgendwie an Schande angerichtet haben. Ne? Und dann kommen eben solche Dinge raus, dass ich irgendwie diesen IDG-Business Hub gründe mit Kollegen, mich mit dem Stefan Grabmeier im Impact-Design-Ökosystem rumtreibe, beim VDI gucke, was kann ich da anstiften an Veranstaltungen und Diskussionen. Also das sind dann so ganz konkrete Handlungen, die ich mache, wo ich das Gefühl habe, ja, da kann ich, obwohl ich ja Kern Prozessbegleiterin bin und nichts mit Technik zu tun habe, kann ich trotzdem eben etwas tun, was einen Beitrag leistet.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und ich war ja auch viel bei Bosch und da habe ich auch mal gesagt, Mensch, ihr seid die Leute, die müssen das erfinden. Weil Genau. Wir sehen das alles, ja, aber diese ganze Aufräumarbeit, also dieses Ja. Alles wieder zu regenerieren, ja, und je später wir damit anfangen, desto mehr ist es, ja. Ich fand es auch interessant in dem Buch von Rutger Bregmann, Moral Ambition, ja, wo er auch von einem Ingenieur erzählt, Solarpaneele gab es ja schon seit den 60ern, ich glaube seit der Raumfahrt. Ne? Und ich weiß noch, wie ich in den 80ern, ein Vater von einem Freund von mir in den USA, hat die Dinger vertickt. Und das waren so Kleinmengen, die du dann irgendwo in exotischen Orten, wo kein Strom war, dann mal gemacht hast. Aber dass das Ding in eine Massenproduktion gegangen ist, lag an so einem ganz hartnäckigen Ingenieur, der dafür gesorgt hat, dass da Förderprogramme kommen, dass da Piloten gemacht werden und dass in Deutschland, also die deutsche Förderung für Solarenergie hat dafür gesorgt, dass das in Massenproduktion geht. Und jetzt haben wir einen Energieträger, jetzt habe ich gehört, das erste Mal letzten Monat war Solarenergie die den meisten Strom in Deutschland erzeugt hat, noch vor der Windkraft. Dank dieses einen hartnäckigen Ingenieurs, so kommt es in dem Buch drüber. Ne? Und jetzt bist du ja Vorstand beim VDI. Ja, du sagst ja, du stehst für die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele. Wir brauchen Nachhaltigkeit, wir brauchen Kreislaufwirtschaft. Und die Ingenieure, das sind ja die, die an sich sagen müssten, hey, das ist vernünftiger, das ist rationaler, wir haben die Technologie, wir können es erfinden, wir können es auf die Wegstrecke bringen. Fühlst du denn so im VDI, Verein Deutscher Ingenieure, auch so eine Aufbruchsstimmung, dass die sagen, ja, jetzt gehen wir an die Transformation ran? Oder wie ist da so die Gemengelage?
Ich würde sagen, die Gemengelage ist vielschichtig. Die positiven Zeichen sind, dass tatsächlich die Gesamtorganisation vor ungefähr anderthalb Jahren oder zwei Jahren aufgebrochen ist, einen Strategieprozess zu starten, der eben jetzt sehr massiv umgesetzt wird, wo es darum geht, die Zukunft Deutschland 2050 zu beschreiben, mit der Idee, dass man Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungen gute Empfehlungen und Richtlinien an die Hand geben kann, wie man Technologieentscheide treffen kann. Und da sind aus dem gesamten Netzwerk des VDIs, und das sind ja ungefähr 130.000 Menschen, die wir da in Deutschland alleine haben, sind also viele unterwegs, um eben zum Beispiel Ergebnisse für Politik und Gesellschaft, aber also eben auch aufzubereiten. Und da fand ich, wir hatten gerade den Deutschen Ingenieurtag vor einem Monat, anderthalb Monaten oder so. Da war richtig Aufbruchstimmung zu spüren. Da wurde von Mut und Zuversicht gesprochen, was ich großartig fand. Dachte so, oh, aus Ingenieursmunde solche emotionalen Äußerungen mitten auf einer großen Bühne. Das war schon großartig. Also da tut sich eine ganze Menge. Und gleichzeitig ist es halt so wie in mancher Organisation, dass es im Kleinen, dass es dann darum geht, um die Frage, wie setzen wir das um, auch indem wir haben ja so eine Aufgabe als Netzwerkplattform und als Vervielfältiger auch für solche Ideen. Und ich habe zum Beispiel selbst Anfang des Jahres habe ich so eine Serie von Lunch Talks aufgesetzt, die ich unter das Thema Nachhaltigkeit, regeneratives Wirtschaften und Transformation gestellt habe für dieses Jahr. Und das war übrigens ein sehr lustiger Prozess, den ich da selber auch nochmal durchlebt habe, weil ich mich dann selber, ich bin ja praktisch selbst in der Führungsrolle da, die als interne andere zu aktivieren soll, dann irgendwie was mitzumachen, weil ich es ja nicht alles alleine machen will. Und ich habe im Hinterkopf natürlich so mein Change-Management-Know-how und ich weiß, ich hatte also eine Veranstaltung vor der Nase, wo ich das unseren aktiven Ehrenamtlichen erzählen konnte, was ich da vorhabe, um die dann zum Mitmachen zu gewinnen. Und ich saß hier und habe eine schöne PowerPoint-Präsentation gemacht und hatte die dann fertig, bin aufgestanden, bin in die Küche gegangen und dachte so, als ich in der Küche stand, so, echt jetzt, Antoinette, ist das dein Ernst? du hast jetzt hier nur Zahlen, Daten, Fakten und irgendwie, wie der Prozess läuft, aufgeschrieben, aber da ist null Emotion drin, da ist null irgendwie, wofür ist das wichtig, und sprachlich ankoppeln tust du ans Ingenieurwesen auch nicht. So, das kann doch echt nicht wahr sein. Ne? Und dann stand ich da in meiner Küche, irgendwie habe ich zweimal geschüttelt und gedreht und bin wieder an den Schreibtisch gegangen und habe das eben nochmal gepimpt, könnte man sagen, indem ich dann irgendwie Worte wie Experimentierfeld und Werkbank eingefügt habe und das alles nochmal aus der Perspektive des Kunden, unserer Mitglieder beschrieben habe, was die davon haben, wofür das gut ist und so weiter. Und als ich das dann vorstellte in dieser Veranstaltung, habe ich noch nicht die Frage gestellt gehabt, wer mitmachen will, und ich hatte schon zwei Hände oben. Und das fand ich dann geil, ne? Aber eigentlich war es so, dass ich gedacht habe, oder ich habe gemerkt an der Stelle, wie schnell das geht, dass man auch, wenn man so als Interne in der Gemengelage ist, dass man sein Handwerkszeug vergisst, ne? Und dann auf einmal so ganz Zahlen, Daten, Fakten strukturiert irgendwie vorgeht. Ne? Also wie gut, dass ich mich noch dran erinnert habe.
Ja, rollengebundene Teilpersönlichkeiten mit ihrer eigenen Hypnose.
Ja. Da finde ich es aber dann auch halt, wo ich dann merke, gut, da habe ich halt dadurch, dass ich das ja rauf und runter mache, irgendwie mit Reflexion mit anderen, dass ich dann eben auch schneller an den Punkt bei mir selber komme, das dann doch nochmal festzustellen. Ne? Also das finde ich dann schon irgendwie immer gut.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was im Ingenieurwesen mehr oder anders gemacht werden sollte, was wäre denn das?
Also ich glaube, das gilt nicht nur für das Ingenieurwesen, sondern für uns als Mensch, als Gesellschaften insgesamt. Das, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese positiven Zukunftsbilder. Ne? Also sich vorzustellen, wie soll mein Leben sein? Ich habe mal mit Kollegen aus dem IDG Business Hub, haben wir einen Workshop auch rund um das Thema regeneratives Wirtschaften und SDGs und Inner Development Goals gemacht und haben da die Frage gestellt, stell dir vor, du bist 85 Jahre, du bist bei guter Gesundheit, dir geht es soweit gut und du wirst von deinen Enkelkindern oder anderen Menschen, die heute klein sind und dann schon erwachsen, wirst du gefragt, was hast du getan, um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten? Und wie sieht denn diese lebenswerte Zukunft eigentlich aus? Ne? Wie nimmst du das jetzt hier wahr? Also das ist so dieser Grundgedanke der Regnose, die der Matthias Hawkes ja so formuliert hat. Und das finde ich, so darüber nachzudenken, wie will ich eigentlich die Welt haben, auch in dem Sinne, dass sie für die nachfolgenden Generationen schön ist und lebenswert ist, dass wir gesundes Wasser zum Trinken und gesunde Luft zum Atmen haben, das finde ich eine große Aufgabe für alle. Und da höre ich nicht auf, weiter dran rumzumachen.
Ja, und da muss ich auch sagen, ich liebe das ja auch, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten, also in technischen Unternehmen, weil da ist ja durchaus dieser Wunsch, also das ist ja auch das Leiden des Ingenieurs, wenn was falsch gemacht wird, sozusagen die positive Ende, so nach dem Motto, wir können doch nicht jetzt ja einfach zugucken, wie alles vollmüllt, wenn wir doch das Know-how haben, es besser zu machen.
Ja.
Ja, und wir können doch nicht einfach jetzt hier weiter CO2 in die Atmosphäre pusten, weil wir wissen, wie es anders geht. Das ist ja gar kein Thema. All das ist ja gestaltbar und umsetzbar. Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, das sind ja nur Sachen. Und da sagst du auch schon den neuralgischen Punkt, eine Frage des Willens. Und das ist wiederum emotional gesteuert. Ja. Und wenn du eben diese wünschenswerte Zukunft hast, also wie sagte Viktor Frankl, ja, wenn du ein Warum hast, dann erträgst du jedes Wie. Ja, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen, ach komm, lass uns mal ein bisschen auf Wohlstand verzichten. Ja, müssen die Autos 300 PS haben, komm, 100 reicht. Ne? Wenn wir dafür etwas bekommen, was wir als wünschenswerter erkennen. Und ich glaube, das ist ein spannender Prozess, wo wir gerade drin sind, der aber noch nicht ausgehandelt ist.
Ne? Ja. Ja, es ist ja auch so, wie soll ich sagen, also dieser Impuls, der jetzt, finde ich, auch das Narrativ momentan sehr stark bestimmt. Wir müssen wachsen, wir müssen kurzfristig wieder auf die Beine kommen hier mit unserer Wirtschaft und so weiter. Das ist ja, da ist ja das Kurzfristige betont, ne? Und wenn ich mir ein Zukunftsbild mache, was die Welt im Jahr 2025 50, 20, 70 oder später beschreibt, dann ist das ja etwas Langfristiges, ne? Und die Frage ist ja, wie schaffe ich das praktisch, das Kurzfristige möglich zu machen und gleichzeitig das Langfristige zu denken? Und ich glaube, da sind wir in einer ganz großen gesamtgesellschaftlichen Debatte auch irgendwie drin. Wie ist unser Wirtschaftssystem? Ist das, passt das eigentlich alles noch so, ne? Und die Frage ist, kriegen wir diesen Knoten gelöst, ne? Aber den werden wir vermutlich heute hier nicht lösen.
Ja, aber ich freue mich natürlich, dass du da tätig bist im Verein Deutscher Ingenieure, ja, solche Gedanken auch zu pflanzen, weil ich sehe es ja immer so, ich sage ja manchmal, sind in so einer zweiten Aufklärung, ja, also vielleicht ist es auch noch die erste, die nie vollendet wurde, ne? Aber die Vernunft, wir können lesen und schreiben, darum ging es ja auch früher, ne? Wir können dann logisch denken, auch wenn wir es ein bisschen verkürzt tun. Und wenn wir jetzt aber noch so eine Art zweite Aufklärung sagen, wo wir sagen, ja, wie fühlt sich das denn an, die paar Jahre noch? Mich betrifft das ja nicht, dann merkst du, nee, ist nicht schön. Ne? Und wenn wir diese emotionale Weisheit da reinpacken, Mensch, wir brauchen keine griechisch vermüllten Schluchten zu erleben, wir könnten die Systeme umstellen. Das sind Entscheidungen.
Ja.
Ja, und die aber wahrscheinlich auch immer notwendiger und essentieller werden. Ich bin ja an sich Optimist, aber ich sehe auch, das ist nur ein Prozess, der sich über Generationen hinziehen könnte.
Aber wenn du jetzt sagst, der Prozess zieht sich vermutlich über Generationen hin, was sind denn so aus deiner Erfahrung, ich sag mal, die ein, zwei wichtigen Ansatzpunkte, wo wir, also in unserer Branche auch, in unserer Beraterbranche, wo wir sagen wirklich, da können oder da müssen wir auch einen großen Beitrag leisten. Wie würdest du das denn einordnen?
Da kann man ja tausend Dinge sagen, aber ich fand jetzt, um bei dem Beispiel der Solarkraft zu bleiben, Solarenergie, ne? Also wenn ich dran denke, 80er Jahre, ich lebe in L.A., lerne diesen Typen kennen, der hinten Schuppen hat mit so ein paar Solarpanelen. Und das war so voll frickelmäßig. Ja, wo du gedacht hast, oh Gott, was will er denn damit? Heute, ja, die Welt ist voll damit. Und ich sehe so ein ähnliches Potenzial bei der Kreislaufwirtschaft. Ja, wo es ja auch darum geht, Produkte herzustellen, die kein Müll, kein Gift oder irgendwas reinzubringen. Beispiel Mikroplastik. Das meiste Mikroplastik entsteht durch Autoreifen. Könntest du lösen, aber die Autoreifen würden dann nicht mehr 80.000, 90.000 Kilometer reichen. Du müsstest mehr Reifen produzieren, macht aber nichts, wenn die Welt nicht vermüllen. Ja, das ist so eine andere Art von Denken, nicht immer nur weniger, sondern mehr von dem, was aber nicht schädlich ist. Ne? Und da denkst du auch, dieses Cradle to Cradle, ich war in Berlin bei Tim Jansen, stand da in seinen Showrooms, nur Sachen, die kreislaufwirtschaftsmäßig okay sind. Und da denkst du auch, boah, ist ja ganz schön gefrickelt, ist ja noch ganz schön klein. Und warum springt die Politik nicht auf sowas, wo du sagst, das ist doch das Ding? Also so vielen Enden löst du was, ja, was weiß ich, Wasserflaschen eben so zu machen, dass sich auflösen, Verpackungen zu machen, dass du sie essen kannst. Gibt's ja tausend Beispiele oder Prototypen, ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir uns 2050 wieder treffen, dass so ähnlich wie Bio, was ja auch mal so Öko-Nische für die Esoteriker war und heute irgendwie, weiß ich nicht, 20-30% des Marktes hat, dass das so Sachen sind, die richtig groß werden. Aber es braucht auch, und das finde ich auch interessant, ein Land oder einen größeren Teil, die sagen so, und wir investieren darin. Also hätte Deutschland nicht gesagt, wir subventionieren jetzt die Solarenergie, ja, wäre sie aus der Frickelecke nicht rausgekommen. Ja. Und hätte Deutschland nicht gesagt, ey, Windenergie, das machen wir jetzt richtig fett, ja, hätten wir das vielleicht auch nicht. Und genauso braucht es halt diese Schritte, zum Beispiel von Ingenieuren, so, wir denken jetzt mal in Kreisläufen und pushen das jetzt mal und bringen mal Produkte raus, ne, die dann auch zeigen, was anders möglich sein kann, wo du dann sagst, ey, das ist enkeltauglich. Da kannst du noch in 10.000 Jahren Turnschuhe machen, wenn sie sich denn auflösen oder Tragetaschen oder was es immer ist, ne, und keine Giftstoffe reinbringen, dann geht das, ne. Und das wäre jetzt nur ein Beispiel, ne.
Wenn du das so erzählst, denke ich ergänzend dazu, das hört sich ja so nach auch danach an, dass wir irgendwie viel mehr Experimentierfelder brauchen, ne? Also dass es darum geht, einfach noch mehr auszuprobieren und vielleicht ein bisschen bekloppte Sachen zu machen, was ja zum Beispiel ein Bestandteil vom Design Thinking ist, ne? Wo man eben sehr schnell in diese Prototypenerstellung geht, um dann auszuprobieren, wie kommt das eigentlich bei den potenziellen Zielgruppen an, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle uns selber in dem Weg stehen mit der Experimentierfreude. Ich finde das auch schwer. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, der ist in der IT im Hochsicherheitsbereich unterwegs. Und wenn ich Menschen habe, die im Hochsicherheitsbereich sind, dann sind die natürlich drauf getrimmt, Sicherheit, also sichere Prozesse zu entwickeln und da dürfen keine Fehler passieren und so weiter und so fort. Ne? Also ich ankam in einem Beratungsprozess und habe gesagt, wir brauchen irgendwie ein Paralleluniversum, wo wir ein bisschen rumexperimentieren können. Da habe ich erstmal Schnappatmung geerntet, ne? Weil das etwas ist, was halt nicht zu der Denke und zu diesen Vorgängen, die das Unternehmen hat, so wahnsinnig gut passt. Ne? Aber das müsste, glaube ich, an vielen Stellen noch mal viel mehr eine Aufgabe sein, solche Räume zu schaffen, damit eben neue, coole Ideen auch entstehen können.
Ja, das ist ja herrlich. Ich sage das ja auch ganz gerne, diese Fehler vermeiden. Ja, wenn du Forschung und Entwicklung machst, ja, dann musst du viele Irrtümer begehen und hast viele unerwartete Ergebnisse. Mhm. Also keine Forschung- und Entwicklungsabteilung sagt, wir machen ja keine Fehler, geht gar nicht. Die Idee ist ja, viele zu machen, um was auszuholen. Ne? Die Ingenieure haben ja super Sachen gemacht. Also zum Beispiel Katalysator war ja auch so ein Ding. Alle geschrien, oh, Katalysator brauchen wir nicht. Autoindustrie viel zu teuer, kostet 1.500, macht die Autos teurer. Hat aber den sauren Regen unter anderem mit verhindert. Ne? Und irgendwann waren die Dinger drin. Okay, ne? FCKW, Kühlmittel, Ozonloch. Ne? Haben sie dann gesagt, okay, wir machen das anders, auch Riesengestöhne, ne, war's weg. Und neulich treffe ich auch einen Unternehmer, der Lacke macht. Und er sagt so, wir machen jetzt nur noch wasserlösliche. Das andere Zeug bringen wir nicht mehr in die Welt. Wir verlieren 15% des Umsatzes, ist mir egal. Ne, ich will einfach nicht der sein, der auch noch diese lösungsmittigen Sachen in die Welt gebracht hat. Ich mache nur noch wasserlöslich. Ne? Und das fand ich auch bemerkenswert, dass der sagt, also der war schon so auf enkeltauglich aus. Hm. Ja, ich verzichte auf 50% des Umsatzes, weil ich das will. Ne? Und diese Weichenstellung, ob nur gesetzlich oder aus ethischen Überzeugungen, die können ja schon einen riesen Impact haben. Und wenn wir dann auch noch dieses Zukunftsbild haben, wo wir sagen, wir machen das dafür, dann sagst du ja, okay, dann fahren wir halt nur 100 auf der Autobahn, ist doch wurscht. Ja, wenn wir dafür das und das und das besser gestalten können.
Ja. Was ich raushöre bei deinem Beispiel ist, da gab es eine ganz klare Entscheidung. Ne? Ich will jetzt nur noch Lacke auf Wasserbasis herstellen. So.
Zum Beispiel.
Und das sind halt die Entscheidungen, die getroffen werden. Was ich ganz spannend finde, ist, das erlebe ich auch in meinem Kundenkreis zum Teil, dass die halt mittlerweile schneller sind, als die Politik das vorgibt. Ne? Mhm. Also dass die Unternehmen sozusagen die Politik vor sich hertreiben und sagen, wir gehen jetzt schon mal den Weg, weil wenn wir warten darauf, dass es da regulatorische, also gesetzgeberische Rahmenbedingungen gibt, dann werden wir hier nicht fertig. Ne? Also diesen umgekehrten Fall gibt es ja auch. Und da finde ich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Inspirieren und den Mut machen im Ingenieurwesen zurückkommen, was ich total gerne mache und womit ich auch immer schöne Aha-Erlebnisse erreiche, ist, mit denen ich da arbeite, anzugucken, was gibt es denn für positive Referenzbeispiele? Wo sind andere Firmen schon aufgebrochen und was passiert denn da eigentlich? Ne? Also ich finde zum Beispiel Ecosia, die Suchmaschine, finde ich ein beeindruckendes Beispiel von einem Geschäftsmodell, die ja sagen, wir machen Suche und pflanzen dafür Bäume. So, und wir wollen uns hier nicht bereichern, sondern lieber Bäume pflanzen. Oder eben VD, die eben auch auf die von dir genannte Kreislaufwirtschaft jetzt ganz stark setzen. Und solche Beispiele sich vor Augen zu führen, ist auch immer wichtig, um denjenigen, die dann sonst in ihrem Tagesgeschäft so eingebunden sind, eine Idee zu geben, in welche Richtung können wir denn eigentlich denken, ne? Wenn sie manchmal einfach auch keine Zeit dazu haben, sich darum ansonsten zu kümmern. Also da geht es ja um Inspiration, ne?
Ja, oder Reallabore, ne? Wo du mal siehst, ey, was alles geht. Ich finde, mein Paris ist ja auch so ein Beispiel. Autos raus, die in der Seine kannst du wieder baden, ja, wo alle sagen, boah, ist eine viel geilere Stadt. Warum haben wir das nicht schon vorher gemacht, ne? Und dieses, dieses Fühlen einer Zukunft, ja, die wie Charles Eisenstein. Die Zukunft, die unser Herzen schon kennt, ist möglich. Das finde ich ein super Buchtitel, ja, weil
kommt
es genau.
Auf meine Leseliste.
Das ist super gut. Der ist ja auch so ein Umweltaktivist. Und der geht an diese ganzen Polaritäten, entweder oder, ne. Den nimmt er so auseinander, weil er sagt, es ist nicht entweder oder und auch. Also was umhüllt das, ne? Ja, wenn wir keine Autos haben, dann geht ja gar keiner mehr nach Paris, ne? Und du merkst so, nee, das ist nicht so, ne. Und da brauchst du halt so Reallabore oder halt auch gesetzliche Umstellung, ja, um Dingen dann auch bei der Geburt zu helfen oder überhaupt möglich zu machen, ne.
Im Zweifelsfall beides, ne?
Ja.
Reallabore und gesetzliche Rahmenbedingungen.
Ja, Antoinette, da wünsche ich dir viel auch Inspiration beim Verein der deutschen Ingenieure hier, Berlin-Brandenburg, weil von denen müsste es ja gehen, von den Vereinen, ja, die sind ja auch da Impulsgeber für eine mögliche Zukunft, ja.
Dankeschön.
Und solche Zukunftsbilder, dass da viel entstehen kann.
Dankeschön. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank dafür.
Danke, Antoinette.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.